Hören wir auf Markus 4, ab Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Sind Sie bereit für ein Experiment? Ich würde Sie gern mal als Reporter einstellen. Stellen Sie sich vor, Sie wären dabei gewesen, hätten es zum Beispiel vom Ufer aus beobachtet und jetzt die Aufgabe, noch am selben Abend einen Bericht zu schreiben für den Kapernaumer Generalanzeiger. Ein Bericht über das Ereignis auf dem See, natürlich kurz und bündig. Was hätten Sie geschrieben? Was sind die sogenannten nackten Tatsachen, auf die die Zeitungen doch immer großen Wert legen? Überlegen Sie mal. Fakt ist, da waren einige Männer auf dem See und gerieten in einen plötzlichen Sturm. Dass einer von ihnen auf einem Kissen schlief, ist das noch von allgemeinem berichtenswerten Interesse? Das könnten wir wahrscheinlich weglassen. Und dass sie diesen schlafenden Mann dann wecken und ihm Vorhaltungen machen, weil es ihm anscheinend egal zu sein scheint, dass sie untergehen, gehört das in die Zeitung? Wohl auch nicht. Das ist zu persönlich. Und es lässt ja auch weder den schlafenden noch die ängstlichen Männer in einem guten Licht erscheinen. Womöglich gibt es dann anschließend noch irgendwelche Klagen, denen man ausgesetzt ist. Muss gleich seine Rechtsanwälte bemühen. Auch dass sie wegen ihres Kleinglaubens getadelt werden und sich fragen, wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Das geht die Leser eigentlich nichts an. Bleibt also nur die Mitteilung, dass die Sache gut ausging. Der Bericht im Kapernaumer Generalanzeige würde sich reduzieren auf vielleicht diese zwei Sätze. Einige Männer wurden von einem heftigen Sturm auf dem See Genezareth überrascht. Sie gerieten in Seenot. Von ihrem Anführer, einem Jesus aus Nazareth, wird gesagt, er habe den Sturm zum Schweigen gebracht, sodass sie mit dem Leben davonkamen. Und als Überschrift könnte dann drüber stehen: Sturm glimpflich überstanden, dank Machtwort oder ähnliches. Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich jetzt behaupte, dass solch ein Bericht ziemlich nackt ist. Man liest ihn und sagt, naja, die haben damals halt nochmal Glück gehabt und geht zum nächsten Thema über. Also im Twitter-Stil, gelesen, dann weggeklickt, nicht aufhebenswert. Wie anders aber der Stil des Evangelisten. Er ist eben so, dass dieser Bericht noch nach 2000 Jahren gelesen wird. Und es berührt mich jedes Mal, sich klarzumachen, dass praktisch zeitgleich in ganz Deutschland, im ganzen deutschsprachigen Raum, auch in anderen deutschsprachigen Regionen, dieser Bericht gleichzeitig jetzt gelesen wurde. Dabei ist dieser Text gar nicht so wesentlich länger als der Zeitungsbericht. Schauen wir uns aber auf das Bleibende hinzuschauen. Also wollen wir uns auf das Bleibende konzentrieren. Aber zunächst ein paar Informationen vorweg für diejenigen, die noch nicht mit mir in Israel waren. Die anderen können sich zurücklehnen, die wissen das alle. Der See Genezareth ist ja bekanntlich 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Der Jordan fließt von Nord nach Süd, das ist jetzt hier umgedreht, muss es also von links nach rechts denken, fließt der Jordan durch den See hindurch, wieder rein durch den Bodensee. Und der Wasserspiegel liegt 208 Meter unter dem Wasserspiegel des Mittelmeeres. Im Osten des Sees, hier oben im Bild, liegen die Golanhöhen, eine steil zum See abfallende Ebene. Etwa 5 Meter höher als der See liegt das Plateau der Golanhöhen. Und im Westen, hier also unten, sind die obergaliläischen Hügel mit tiefen, meist in westöstlicher Richtung verlaufenden Tälern. So zum Beispiel das bekannte Taubental neben dem Berg Arbel. Und bei einem Westwind wirken diese Täler wie Luftschächte, in denen die Luftmassen zusammengepresst werden, um dann mit großer Wucht über den Höhenkamm auf den dann niederliegenden See herunterzustürzen. Da kann es dann wirklich zu plötzlichen Stürmen kommen, erstaunlich starken Stürmen. Seestürme waren also nie so ungewöhnlich auf dem See Genezareth, bis heute nicht. Aber so viel nur am Rande gesagt. Diese Geschichte ist erstens eine Geschichte, die Jesu Herrschaft proklamiert. Und durch die Einbindung in die anderen Texte, den Psalmen und das Hiob-Wort, ist eigentlich schon alles gesagt. Bei den Krankenheilungen, die Jesus vollzogen hat, kann man ja vielleicht noch von psychosomatischen Effekten sprechen. Aber Sturm und Wellen, da geht's um was. Es geht um nicht weniger als um die Herrschaft Jesu über die Elemente. Wir erinnern uns natürlich auch sofort an jene Exodus-Geschichte, wo das Volk am Meer stand und nicht weiterkam und Gott durch ein Wort den Sturm schickte, um das Meer zu teilen. Und Hiob, Gott sagt, ich bin derjenige, der sagen kann, schweig still, und dann legt sich das Meer. Gott allein steht das zu. Das war die Botschaft aus dem Hiob-Buch. Und wohlgemerkt, in der biblischen Erzählsprache ist das Wasser der Inbegriff für das Chaotische, für die Zerstörungsmacht. Die Schöpfungserzählung schildert die Erschaffung der Welt als den Kosmos, der dem Chaos entrungen wurde. Wie heißt es dort? Am Anfang schwebte Gottes Geist über den Wassern. Und dann, die Erde war wüst und leer. Tohu wabu heißt das auf Hebräisch. Dabei ist nicht eine leere Wüste gemeint, sondern ein unbezwungenes Meer. Das Chaotische schlechthin. Anschaulich wird das in der Übersetzung der Basisbibel. Ich lese kurz den Anfang der Bibel dort vor. Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war noch wirr und leer und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer. Aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und es entstand Licht. Dann kommt die Lichtschöpfung und dann geht's weiter. Und Gott sprach, ein Dach wölbe sich mitten im Urmeer. Und es soll das Wasser darunter von dem Dach, von dem Wasser darüber trennen. Merken Sie, die Weltschöpfung ist wie eine Luftblase in dem alles umgebenden Chaos, dem Urmeer. Und wenn Gott seine ordnende und schützende Hand abzieht, dann bricht alles wieder in sich zusammen. Das ist das Motiv auch von Noah und von der Sintfluterzählung. Deshalb wird von den Schleusen des Himmels gesprochen und den Schleusen, die von unten alles wieder heraufbrechen lassen. So wie wenn Gott gewissermaßen die Luftblase ansticht und alles strömt in sich wieder zusammen. So ist die Motivlage dahinter. Merken Sie, wie groß hier in unserer Geschichte von Jesus gesprochen wird? Er kann dem Sturm und dem Meer gebieten. Er kann mit ihm umgehen wie mit einem Schoßhund. Schweig still. Nimm Platz. Es reicht. Paulus schreibt im Kolosserbrief: Denn in Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Christus ist der Schöpfer. Niemand Geringeres als der Schöpfer selbst, das steckt in unserer Erzählung. Und eben nicht Poseidon oder Neptun oder Leviathan oder wie die Meeresgötter nun mal heißen, sondern der lebendige Gott selbst regiert über das Wasser. Die Geschichte von der Sturmstillung ist eine Proklamation der Herrschaft Jesu. Das war das Erste. Und noch mehr, zweitens, es ist eine Geschichte, die unser Leben mit einer Bootsfahrt vergleicht. Wissen Sie, welches die wohl älteste bildliche Darstellung von Jesus ist? Es ist nicht der Gekreuzigte. Im ersten Jahrhundert war man noch viel zu dicht dran an dieser Todesstrafe. Man hat Jesus nicht als Gekreuzigten gezeichnet. Auch nicht der gute Hirte, wie man früher immer meinte, dass das älteste Bild ist. Nein, wohl das älteste Bild von Jesus, was entdeckt wurde, ist Jesus mit seinen Jüngern im Boot. Und zwar in der Grabeskirche von Jerusalem, ganz dicht an dem Ort, wo Jesus auferstanden ist, fand man unten auf einem Felsen eine längst vergessene Zeichnung, die einmal zur Wand einer kleinen Kapelle im ersten Jahrhundert gehörte. Und ausgerechnet eine Szene im Boot wurde dort dargestellt, wodurch Jerusalem gar nichts mit Booten zu tun hat. Und ich bin überzeugt, die haben damals von Anfang an diese Geschichte aufgegriffen, weil sie ihnen zum Bild geworden ist. Und nicht zufällig wird das Boot ja dann auch zur Metapher der Kirche, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, haben wir in der Adventszeit gesungen. Und auch beim alten Bild vom Lebensschiff haben wir das Steuer längst nicht immer in der Hand. Unser Lebensschiff, das meint nicht nur Schönwetterperioden, nicht nur ein Dahingleiten und sanftes Schaukeln auf kleinen Wellen. Nein, das Lebensschiff kennt auch handfeste Stürme, in denen einen die Angst packen kann. Die letzte Stunde könnte gleich schlagen und man ist den Elementen ausgeliefert, fühlt sich ohnmächtig und hilflos. Und dann erfüllt einen die Panik und man fühlt sich von allen guten Geistern verlassen und schreit anschließend zu Gott. Jetzt beginnt man zu schreien, in diesem Moment, auch Menschen, die womöglich seit Jahrzehnten nicht mehr gebetet haben und bekommt keine Antwort. Und das Schweigen Gottes wird zur Qual. Ob Gott gerade schläft, ist ihm womöglich alles egal? Hat er sich jetzt ausgeklingt, so wie jener schlafende Jesus im Boot, auf dem Kissen? Und dann packen sie ihn schließlich an der Schulter, schütteln ihn durch. Ihn, der doch mit im Lebensboot ist, aber ebenso ganz anders als sie selbst ist. Er ist gelassen, er ist geborgen, er ist die Ruhe selbst. So als könnte ihm das alles um sie her gar nichts anhaben. Sie merken, diese Geschichte ist so viel mehr als ein Zeitungsbericht. Einen solchen könnte man zur Kenntnis nehmen und sagen, was soll's, die haben eben Glück gehabt. Die aber, die auf der Titanic sind, auf der Wilhelm Gustloff, auf der Estonia oder wie auch immer der Lebenskahn heißen mag, der jetzt in Not gerät, die tröstet ein solcher Zeitungsbericht wenig. Aber diese Geschichte ist auch mehr, und darauf kommt es mir an, auch mehr als eine fromme Votivtafel, auf der steht, Jesus hat geholfen. Wir kennen ja solche Tafeln, die sind vor allen Dingen im Alpenraum, aber eben auch in Häfen immer wieder zu finden. Sie sind verbunden mit irgendwelchen Dankopfern für Gerettete oder von Krankheiten Geheilte. Und dort steht, Maria hat geholfen oder Jesus hat geholfen. In alten Hafenstädten finden sich in den Kirchen jede Menge solcher Tafeln. Übrigens gab es sie auch schon vor Jesus und Maria in heidnischer Zeit. Es gibt einen berühmten Dialog zwischen einem Priester der griechischen Götter, der einmal an der Küste von Melos solche Votivtafeln einem Diagoras zeigten, dem Zweifler Diagoras. Und diese Tafeln erschienen dem Priester ein überzeugender Gottesbeweis zu sein. Und er sagte, nun Diagoras, jetzt wirst du doch an der Existenz der Götter nicht mehr zweifeln können. Da steht es schließlich schwarz auf weiß. Und Diagoras antwortete, und wo ist die Liste der Ertrunkenen? Gleiches ließe sich auch über die christlichen Votivtafeln sagen. Die Überschrift Jesus hat geholfen kann eben nicht nur verallgemeinert werden. Vielen hilft Gott nicht. Dazu muss man hin und wieder auf eine Intensivstation gehen oder in die Onkologie. Dass mancher manchen Sturm überlebt hat, ist kein Hinweis darauf, dass alle Stürme sich legen werden. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir das auch in der Geschichte. Die entscheidende Frage dieser Geschichte heißt, warum war Jesus eigentlich enttäuscht, als sie ihn geweckt haben? Warum hat er den Jüngern Vorwürfe gemacht? Jetzt sagen Sie bitte nicht, naja, der war halt grätig, weil sie ihn aus dem Schlaf geweckt haben. Jesus sagte aber auch nicht, warum habt ihr mich nicht früher geweckt? Dann wäre es gar nicht so weit gekommen mit dem Sturm. Warum habt ihr nicht früher gebetet? Warum habt ihr mich nicht gleich angerufen? Ihr wisst doch, dass ich sofort und gleich mit jedem Sturm fertig werde. Traut ihr mir das nicht zu? So wird es auch nicht erzählt. Auch wenn die Geschichte oft so ausgelegt wird. Nein, Jesus meinte etwas anderes mit dem kleinen Glauben der Jünger. Er sagte ihnen damals und auch heute uns, wie könnt ihr schreien, ihr würdet zugrunde gehen? Ihr braucht keine Angst haben, dass gleich alles aus ist. Ich bin doch mit im Boot. Ich bin doch da und ich bleibe da. Und wenn wir mitsamt dem Boot untergehen und das feste Ufer eben nicht mehr erreichen, dann bleibe ich trotzdem bei euch. Selbst der Tod kann uns nicht auseinanderreißen. Furcht vor dem Wasser und den Wind und den Wellen, die könnt ihr haben. Ihr braucht keine Helden sein. Furcht könnt ihr haben, aber Angst braucht ihr nicht mehr haben. Ihr braucht nicht mehr voll Sorge darauf schauen, dass womöglich alles aus ist. Ihr habt Gottes Zukunft vor euch und deshalb braucht ihr keine Angst mehr haben. Und so ist das drittens eine Geschichte gegen die Angst. Ich sehe sie vor mir in diesem Boot, ganz verschiedene Seeleute. Da sind hier die aufgeregten Jünger von Todesangst gepackt zunächst. Der Sturm findet nicht nur auf den Wellen statt, sondern auch innen drin in den Jüngern. Sie sind aufgewühlt, durcheinander, wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Ja, sie haben Todesangst. Und diese Aufgeregtheit der Jünger, dieser Sturm in ihnen ist ein Bild des Kleinglaubens oder sogar des Unglaubens. Und dann das Kontrastbild dazu des schlafenden Jesus auf einem Kissen. Und dann natürlich der Kontrast des schließlich still gewordenen Sees. Beides sind Bilder der Geborgenheit, des unendlichen Vertrauens zu Gott. Und selbst wenn sie jetzt alle untergehen, wäre das nicht eine Heimkehr zu Gott? Weshalb diese Aufregung? So lese ich diese Geschichte. Und ich bin überzeugt, so haben sie sie auch in den ersten Jahrhunderten gelesen. Diese Geschichte ist eine Geschichte gegen die Angst und nicht ein Rezept gegen Wind und Sturm. Und als der Evangelist Markus sie aufschrieb, da waren die ersten Märtyrer unter den Christen bereits gestorben. Denn es gibt auch für Christen kein Anrecht auf ein Happy End. Es gibt aber Geborgenheit in der Not und auch im Sterben. Und zwar dann, wenn wir dessen gewiss sind, unser Lebensboot kommt an. Vielleicht nicht dort, wohin wir zunächst aufgebrochen sind. Aber die Überfahrt führt uns schließlich an ein ganz anderes Ufer, von dem wir noch nicht viel wissen. Nur das eine, wir werden dort erwartet. Als in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christi Geburt die Christen verfolgt wurden, erzählte man sich die Geschichte von der Sturmstillung besonders gern. Und die Christen erlebten fürchterliche Stürme, wenn die Römer sie den wilden Tieren in der Arena vorwarfen. Und es gab dort sicher viele furchtbare Szenen, aber immer wieder geschah das Wunder, dass sie ganz ruhig in den Tod gehen konnten, weil sie wussten, die Verfolger können uns nur das irdische Leben nehmen. Wenn der Tod nach uns greift, kehren wir zu Gott zurück. Der, der da schon längst in unserem Lebensboot mit drin liegt, der wird uns nie mehr verlassen. Ein Zeitungsbericht kann uns nicht trösten, aber diese reale und zugleich bildhafte, diese bildhafte und zugleich reale Geschichte, die eben über sich hinausweist, kann uns Mut zusprechen, wenn unser Lebensschiff in einen Sturm gerät. Amen.